Ja, ich bin nicht der Schorsch, auch wenn ich es manchmal gerne wäre. Wer bin ich? Ja, ich bin halt der Gunnar. Ich habe eben zum Epps in meiner vorlauten Art gesagt, ich hätte, wenn der Schorsch nicht kommt, noch die Predigt dabei, die ich das letzte in Traunreuth gehalten habe, von der ich schon viel hier gesagt habe, auch in der ersten Stunde, wo wir unseren Herrn Jesus anbeten. Und wenn man dann so auf dem Platz sitzt und nochmal betet, dann kommt es manchmal vor, dass der Jesus in unser Leben hineinredet und sagt, er will vielleicht was ganz anderes gesagt haben. Und so ist es mir gerade gegangen. Ich möchte als Ausgangsvers den Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18 lesen. Wir aber alle, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Ein ganz wichtiger Vers, der erklärt, was unsere Aufgabe als wiedergeborene Menschen auf der Erde ist. Eigentlich hätte Gott doch, nachdem wir als zu neuen Menschen geboren worden sind, die Wiedergeburt erlebt haben, die Augen hier auf dieser Erde zumachen können und zu ihm in die Herrlichkeit gehen können. Gott, der die Erde geschaffen hat, der sein Wort gegeben hat, zu Menschenherzen geredet hat, dass sie sein Wort aufschreiben, ihm wäre es doch ein kleines weiter zu Menschenherzen zu reden und ihnen das Evangelium mitzuteilen, viel besser, als wenn ich das mache. Aber Gott lässt uns auf der Erde, um uns zu verändern in sein Bild. Warum er das macht, da denke ich immer noch drüber nach. Die endgültige Antwort habe ich noch nicht. Aber ich glaube, es hat was mit Erlösung und Heil zu tun. Aber vielleicht denken wir da gemeinsam mal später in einer anderen Predigt drüber nach. Wie verändert Gott uns? Wie prägt er uns? Wie macht er uns zu Menschen, bei denen Ist- und Sollzustand übereinstimmt? Er hat uns wiedergeboren. Er hat ein neues Wesen in uns hineingelegt. Und dieses Wesen soll sichtbar werden. Der Herr Jesus selbst soll sichtbar werden. Und hier in unserem Vers ist die Erklärung gegeben. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus an und werden verändert in sein Bild. Jetzt knüpfe ich an die Predigt, die mich in der letzten Zeit sehr bewegt hat, mit dem Thema: Wer bist du? Ihr erinnert euch, ich habe darüber mal geredet in einer der Anbetungsstunden, dass mich dieses Lied "Wer bist du?" so beschäftigt hat und diese Frage, der ich nachgegangen bin. Wer ist der, in dessen Bild wir verwandelt werden sollen? Wie kann das geschehen? Wie gut kennen wir ihn? Und wie lassen wir ihn in unserem Leben wirken? Ich möchte nochmal die Gedanken, wie in Erinnerung rufen, wie Gott sich Menschen offenbart. Ein Vers, den ich lesen möchte, ist Lukas 10, Vers 22. Da heißt es: Alles ist mir übergeben von meinem Vater, das sagt der Herr Jesus. Und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Also Offenbarung gibt es nur zwischen Gott und dem Sohn. Denn ein Jesus, den wir sehen sollen, den kennt nur der Vater. Aber ich bin so dankbar, dass der Vers hier nicht zu Ende ist, sondern dass er weitergeht. Und da heißt es, und wer der Vater ist, das erkennt nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Der Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Und wenn man sieht, wie das hin und her geht zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater, dann denke ich, sind wir darauf angewiesen, dass auch wir durch den Geist Gottes den Herrn Jesus in unserem Leben geoffenbart bekommen. Ich möchte die Zeit nutzen, dass wir noch einmal kurz nachdenken, wie der Vater sich offenbart hat, wie der Sohn, wie Gott selbst sich in der Bibel offenbart hat. Die Bibel ist das Buch, in dem wir Gott selbst beschrieben bekommen. Es ist das Buch, das uns mitteilt, wer Gott ist. Wie macht Gott das? Er macht das auf verschiedene Art und Weise. Eigentlich sind es drei Dinge. Das eine ist, Gott gibt sich im Alten Testament und auch im Neuen Testament immer wieder Namen, die sein Wesen erklären, die zeigen, wer er ist. Dann finden wir als nächstes in der Bibel Dinge, wo uns gesagt wird, Gott ist heilig. Da werden uns seine Eigenschaften direkt mitgeteilt. Gott ist Liebe, Gott ist gerecht. Und das nächste ist, dass Gott immer wieder mit seinem Finger auf diese Erde zeigt, auf die Weltgeschichte, auf dein Leben und sagt, ich bin Gott, der genau das und das getan hat. Er gibt uns Fingerzeige, wie er in unserem Leben wirkt und wie er sich offenbart. Er deutet zum Beispiel beim Putzen auf die Begebenheit mit dem Portemonnaie und sagt, erinnerst du dich noch? Ich bin der Gott, der es sogar schafft, ein Portemonnaie zu bewahren. Corinna, erinnere dich daran. Vielleicht brauchst du genau dieses Wissen in der kommenden Woche. Und er deutet in unser Leben und offenbart sich. Ich meine jetzt nicht Offenbarungen, die dazu führen, dass wir meinen, Dinge zur Bibel hinzufügen zu müssen, sondern persönliches Erleben mit ihm, wo wir sehen, das ist mein Gott, der in mein Leben hineinwirkt. Ich möchte noch mal kurz zeigen, welchen Charakter Gottes Offenbarung hat. Wenn man zum Beispiel da reinschaut, wie Gott seinen Namen im Alten Testament nicht verändert, aber vielleicht erweitert. Das erste stellt sich Gott als Elohim vor. Der erste Vers im ersten Buch Mose: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Elohim steht dort. Es ist ein Name, der uns einen besonderen Hinweis auf seine Kraft, auf seine Macht, auf seine Souveränität gibt. Wenn hier steht, Gott schafft Himmel und Erde, dann ist es ja, entschuldigt, dass ich das so flapsig sage, aber so schnell dahergesagt. Kann ja jeder kommen und das sagen. Wer ist jetzt Gott? Er ist der Schöpfer. Ja, das offenbart schon sehr viel von ihm. Aber das lässt uns doch noch ziemlich kalt. Das ist noch nicht so eine direkte Beziehung zu uns. Es zeigt zwar seine Macht, seine Souveränität. Souveränität bedeutet, er kann tun, was er will. Nicht nach dem Motto, wie wir das schon mal so zu unseren Kindern sagen, dann mach doch, was du willst. Die möchten zwar gerne machen, was sie wollen, aber sie können es oft nicht, weil sie nicht die Macht und die Kraft haben. Aber wenn Gott etwas will, dann hat er die Macht und die Kraft, es zu tun. Er kann. Und Gott wollte noch etwas mehr als nur Schöpfung. Er wollte viel mehr. Er wollte sich Menschen offenbaren. Wir finden dann in der Bibel den Namen Adonai. Das ist das Wort, was wir in der Bibel finden, wenn wir zum Beispiel lesen, Herr der Herrscharen, dann finden wir den Namen Adonai. Zum Beispiel in der Geschichte Davids, da heißt es mal in 2. Samuel 7, Vers 8, und nun, so sollst du zu deinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein sollst über mein Volk, über Israel. Adonai zeigt, er ist Herr. Herr im Sinne von jemand, der befiehlt, der herrscht, der anschafft, der sagt, so und so läuft's. Behalten wir den Vers im Kopf, den wir als Ausgangsvers gewählt haben. Im Anschauen seiner Person wollen wir verwandelt werden in sein Bild. Wir sehen jemand, der Schöpfer ist und der sich uns Menschen zuwendet und sagt, ich bin Herr der Herrscher. Herr der Herrscher ist ja noch so ein riesiger Begriff. Was hat das mit mir zu tun? Gott geht viel weiter. Er gibt sich dann den Namen, von dem das Alte Testament voll ist. Er stellt sich vor als Jahwe. 1. Mose 2, Vers 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurde, an dem Tag, als Gott, der Herr, Himmel und Erde machte. In der Schöpfungsgeschichte begegnet uns schon das erste Mal dieser Name, Jahwe. Jahwe betont, dass es Gott ist, der Heil bringt. Es betont, es ist der Gott, der sich offenbaren will. Das steht dahinter. Es wird nicht betont, seine Macht, seine Souveränität, obwohl die da ist. Es wird auch nicht betont, Herr der Herrscher, sondern ich bin Gott der Herr. Im Schöpfungsbericht wird dieser Name noch so übersetzt, Gott der Herr. Aber Gott wird noch viel persönlicher. Er sagt zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 2, das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Auch hier steht der Name Yahweh, aber achten wir mal auf die Betonung. In der Schöpfungsgeschichte hieß es: Ich bin Gott, der Herr. Und in den Geboten heißt es schon: Ich bin der Herr, dein Gott. Persönlich. Er geht auf dich zu. Er geht auf das Volk Israel in den Geboten zu. Und er zeigt mit dem Finger und sagt: Der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Dieses mit dem Finger deuten geht weiter in der Bibel. Und immer mehr verengt sich der Kreis. Er wird persönlicher. Selbst in den Geboten geht es weiter. Dem Gebot, wo es um die Ehre von Vater und Mutter geht, da sagt er: Ehre deinen Vater, deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es geht um dich und die Beziehung zwischen dir und deinem Gott, so wie er sich offenbaren will. Er wird immer persönlicher. Ich könnte jetzt die ganze Stunde ausfüllen damit, wie Gott immer wieder zeigt, wie er sich Menschen immer persönlicher offenbart als der Herr, dein Gott. Aber im Alten Testament, mit dem letzten Buch, hört diese Offenbarung auf. Wir finden den Namen Yahweh nicht mehr im Neuen Testament. Er offenbart sich nicht mehr als der Herr, dein Gott, sondern wir finden ihn dort als unseren Vater in unserem Herrn Jesus, indem er sich offenbart. Und der Herr Jesus steht vor uns und sagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er ist die Offenbarung, durch die Gott sich dir und mir offenbaren will in der jetzigen Zeit, in dem jetzigen Heilsabschnitt. Und ich möchte jetzt ein wenig persönlicher werden. Er möchte, und das habe ich in dem Eingangsvers versucht vor uns zu stellen, sich so persönlich offenbaren, dass er dich und mich verändert in sein Bild. Ich habe diese Woche auf dem Weg zur Arbeit ein paar Vorträge gehört. Eisen schärft Eisen, vielleicht kennt jemand diese Reihe, die am Schoppen gehalten worden sind von dem Gordon Winter. Über das Leben des Petrus. Und ich möchte einiges davon erzählen, weil es mich sehr angesprochen hat. Und ich hätte das eben schon gerne in dem Zeugnisteil gemacht, weil mich hat das gepackt und gezeigt mir, wie wichtig Offenbarung Gottes in meinem Leben ist. Wie wichtig es ist, dass Gott für mich nicht ein anonymer Gott ist, der zwar der Schöpfer ist, der Macht hat, der Souveränität hat, aber die Macht in meinem Leben, die Herrschaft, die habe ich. Oder? So ist doch. Was machst du denn heute Nachmittag? Was der Herr will? Oder sagst du, ich habe das und das vor? Natürlich sagen wir, ich habe das und das vor. Die Leute im Neuen Testament haben damit gekämpft. Und der Heilige Geist hat ihn ausrichten lassen. so Gott will, wollen wir das und das tun. Sollten wir öfter sagen. Petrus ist ein Mensch, der mir sehr, sehr gleicht. Petrus ist ein Mensch, der Handwerker war, der Fischer war. Petrus war einfach Fischer. Ein Pragmatiker, einer, der mit seinen Händen geschafft hat, um seine Familie zu ernähren. Und dann kommt Jesus in sein Leben. Gott fängt an, sich ihm persönlich zu offenbaren. Und die erste Begebenheit ist sehr bezeichnend. In Johannes 1, Vers 40 finden wir die erste Begegnung zwischen Petrus und dem Herrn Jesus. Da heißt es, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist, Christus. Er führt ihn zu Jesus. Jesus blickt ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Jonas. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Erste Begegnung, Ende. Ist doch spannend. Du bist Petrus? Oder du bist Simon? Du wirst Petrus sein. Oder ich gebe dir einen neuen Namen. Der Jesus gibt dem Petrus zuerst einen neuen Namen. Namen, wo er sagt, der passt zu ihm. Das ist er wirklich. In Verbindung mit mir. Ist schon blöd, wenn ein Fischer Stein heißt, ne? Stein passt doch überhaupt nicht zu einem Fischer. Da wäre doch sowas wie Netz oder Boot oder guter Schwimmer oder so, aber Stein, der geht ja unter. Der Jesus begegnet dem Petrus und sagt, neuer Name. Erinnert dich das an was? Der Jesus sagt zu dem Petrus, ich will dich verändern. Wie heißt das Neudeutsch? Neuer Lifestyle. Du bist Petrus. Der Name, den du hast, der passt nicht zu dem, was du bist. Du bist Petrus. Veränderung im Leben. Beim Petrus noch ein langer Weg, bis er wirklich zu einem Stein, zu einem Felsen wird, auf dem man stehen kann. Wie ist es bei dir und mir? Kennst du diesen Moment, wo der Jesus vor dir gestanden ist und hat gesagt, du bist, ich habe eine neue Aufgabe für dich, ein neues Wesen. Dein alter Name passt nicht mehr zu dir. Eigentlich musst du einen neuen Namen haben. Also Gunnar beschreibt dich irgendwie ungut. Ich habe einen neuen Namen für dich. Ist das bei mir passiert? Hast du auch einen neuen Namen? Ich habe einen. Er hat einen für mich. Ich weiß ihn noch nicht genau. Aber er weiß ihn. Er hat ihn aufgeschrieben auf einen Stein. Und es ist wichtig, dass der Herr Jesus meinen Namen kennt. Er hat was Neues mit mir vor. Petrus ist immer noch Fischer. Er ist zwar dem Herrn Jesus begegnet, er hat einen neuen Namen, aber wie ist er? Wir müssten jetzt die ganze Petrus-Geschichte durchgehen. Wie hat Gott sich ihm offenbart? Der Petrus war der Jünger, der das meiste Lob und den meisten Tadel von dem Herrn Jesus empfangen hat im Neuen Testament. Mit keinem seiner Jünger hat er, oder finden wir es aufgeschrieben, dass er sich so intensiv beschäftigt hat. Er hat den Herrn Jesus erleben dürfen auf dem Berg der Verklärung, bei der Auferweckung der Tochter des Jairus. Der Jesus hat ihn immer ganz besonders mit dabei dazugenommen. Als er im Garten Gethsemane war, war er mit bei den Jüngern, die weiter mit ihm in den Garten gegangen sind und die wachen sollten mit ihm. Er hat den Herrn Jesus erlebt wie kaum ein anderer. Und wenn man sieht, wie er versagt, dann muss man sagen, vielleicht hatte er es auch nötig. Aber wenn ich in mein Leben hineinschaue, wie viele Fingerzeige Gottes gibt es, wo er sagt, ich bin Gott der. Und dann zeigt er auf Situationen, die er schon alles in meinem Leben getan hat. Und wie weit bin ich ihm ähnlicher geworden? Wie habe ich die Zeit genutzt und die Offenbarung, die er mir gegeben hat? Wie bin ich gewachsen? Ab wann würdet ihr sagen, ist Petrus so weit gewachsen, dass er bei uns in die Gemeinde passen würde? Hier nach Grassau, so ordentliche Brüdergemeinde. Ab wann würden wir sagen, das ist, der ist gut unterwegs, den nehmen wir auf? Schauen wir mal schlagen wir Matthäus 10 auf. Hoffentlich finde ich den Vers jetzt. Matthäus 10, Vers 2. Die Namen der 12 Apostel aber sind, es gibt mehrere Aufzählungen von den Aposteln, von den Jüngern Jesu, von den Menschen, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind, in seine Lehre eingetreten sind, ihn beobachtet haben und die der Herr Jesus verändert hat. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der Erste, Primus. Primus, der Erste. Der Erste, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, und Johannes, Philippus, Bartimäus, Thomas, Matthäus, der Zöllner. Bei keinem anderen finden wir einen Titel. Der Jesus oder der Heilige Geist gibt dem Petrus einen Titel, sagt der Erste. Der Erste meint nicht nur Nummer eins. Er war nicht der Erste, der zu den Jüngern dazugekommen ist, sondern das war die Stellung, die Gott in ihm gesehen hat. Der Erste. Das ist in Matthäus 10. Anfang der 3 Jahre. Und Gott sagt, der Erste. Die Dinge, wo er versagt hat, die kommen noch. Die Dinge, wo man sieht, was sein Charakter ist, sein schon veränderter Charakter, leicht veränderter Charakter, die kommen noch. Herr, das widerfahre dir ja nicht. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und Petrus sagt, Herr, dein Plan ist falsch. Mach mal nicht. Tu das nicht. Das ist falsch. Petrus, alle werden mich verraten. Ja, alle. Aber ich nicht. Du täuschst dich total in mir. Du bist falsch unterwegs, Herr. Schau mich an. Kennst du das? Wie denkst du über den Herrn? Wie denkst du über Gott? Ist Gott der Schöpfer? Ja. Ist er Herr oder ist er Gott? Ja, ja. Ist er dein Herr und dein Gott? Darf er in dein Leben hineinbestimmen? Darf er ungeschminkt sagen, was er von dir denkt? So eine Sache. Ich finde dieses Thema unheimlich persönlich. Und jetzt kommt der Hammer. Apostelgeschichte 10. Die ersten 12 Kapitel von der Apostelgeschichte sind einem geweiht, nämlich dem Petrus. Es ist nicht die Geschichte von Paulus, sondern die Geschichte von Petrus. Fast die Hälfte der Apostelgeschichte ist die Geschichte des Jüngers und Apostels Petrus. In Petrus 10 ist die Geschichte erzählt, wie das Tuch vom Himmel kommt. Wenn man so den Gelehrten glauben darf, dann liegt zwischen Apostelgeschichte 1 und Apostelgeschichte 10, was denkt ihr, wie viele Jahre? Wie viele Jahre? 17 Jahre. 17 Jahre. Und von Apostelgeschichte 1 bis Johannes 1 waren es nochmal mindestens 3 Jahre. Also von dem Zeitpunkt, wo der Jesus dem Petrus gesagt hat, du bist nicht mehr Simon, sondern Petrus, bis hier in die Apostelgeschichte 10 sind 20 Jahre rumgegangen. 20 Jahre intensiv mit dem Herrn unterwegs. 20 Jahre den Titel der Erste, Petrus Simon. Simon Petrus. 20 Jahre ganz intensiv erlebt, wie der Jesus sich seelsorgerlich um ihn kümmert. 20 Jahre, davon 17 Jahre in der Gemeinde in Jerusalem. Und dort hatte er eine Position. Als Paulus kam und Barnabas von der Reise, was, Paulus und Barnabas, ne? Epps, du weißt es. Ja, ich glaube auch, ne? Da entsteht richtig Tumult. Da reden alle durcheinander. Da steht, es entstand ein nicht geringer Wortwechsel. Da steht Petrus auf und alle schweigen. Er hat nicht viel gesagt. Steht gar nicht da, dass er groß was gesagt hat. Er ist aufgestanden und Ruhe war. Also, Petrus war eine Nummer. Der war bekannt. Und dann kommt Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, Vers 11. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß gleich einem großen Leinentuch herabkommen, an 4 Zipfeln gebunden und auf die Erde herabgelassen, in dem allerlei vierfüßige, kriechende Tiere der Erde waren und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr. Keineswegs, Herr. Denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn. Was Gott gereinigt hat, halte nicht für ungemein. Dies aber geschah dreimal. Kannst du dir das vorstellen? Da geht der Himmel auf und Gott offenbart sich dem Petrus ganz persönlich und sagt, du brauchst jetzt noch was. Du musst was lernen. Ich zeig dir jetzt was. Und dann kommt ein Tuch runter. Meeresfrüchte. Ich muss heute Mittag Feijoada essen. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich darf heute Mittag Feijoada essen. Ich kenne es schon. Aber ich bin gespannt, was da drin ist. Ne? Petrus sagt, keineswegs. Habe ich noch nie gegessen. Passt nicht zu mir. Ich bin ein reiner Israelit. Gott hat gesagt, das soll man nicht. Mache ich nicht. Keine Chance. Nein, Herr. Er sagt, iss. Nein, Herr. Petrus, iss. Nein, mache ich nicht. Dreimal. Nein, nein, nein. Kannst du dir vorstellen, in der Gebetsgemeinschaft, neben dir steht ein Bruder auf und sagt, Herr, den Auftrag, den du uns gibst, ich tue nicht. Nein, nein, nein. Und das ist der erste in der Gemeinde. Eine Größe. 20 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Nein, Herr, tue ich nicht. Mache ich nicht. Passt nicht zu mir. Herr, du hast dich getäuscht. Nein. Gordon Winter hat dann eine Frage gestellt, hat gesagt, was ist dein Tuch, mein Tuch? Kennst du Tücher in deinem Leben, die Gott vor dich stellt? Und du sagst, unmöglich, Herr. Nein, Herr. Es kommen jetzt die Kalender, Verteilaktion. Hast du schon mal so gedacht, das sind Gedanken vom Gordon, den ich mich wiederentdeckt habe. Dein Chef oder dein Arbeitskollege, dein Vorgesetzter, dass du ihm sagst, Mensch, ich würde ihm so ein Leben ist mehr in die Hand drücken und sagen, Gott segne dich, lese drin, findest du Wahrheit drin. Im nächsten Moment ist, Herr, unmöglicher Gedanke, passt nicht zu mir, nee, tue ich nicht, nein. Kennst du das? Dass du denkst, da liegt jemand im Sterben. Ich weiß davon. Ich kenne doch den Weg. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ich gehe und besuche den. Und im nächsten Moment denkst du, nein, Herr, nicht ich. Das passt nicht zu mir. Das kann ich nicht. Keineswegs, Herr. Ich habe mich so wiederentdeckt. Ich bin schon länger wie der Petrus mit dem Herrn Jesus unterwegs. Länger als er in Kapitel 10 von der Apostelgeschichte war. Hab vielleicht auch in der Gemeinde mitgespielt. Kenn 2. Korinther 3, Vers 18 schon sehr lange. Bin von mir eigentlich so überzeugt, dass ich sage, der Herr darf mich verändern, der Herr darf in mein Leben einfach hineinsprechen. Ich will ihn Herr sein lassen. Aber da brauchst du kein großes Tuch. Da brauchst du einen kleinen Einkaufsbeutel mit einem evangelistischen Buch, mit einer Bibel drin, die man weitergeben soll, die er vom Himmel lässt und du sagst, oh, das passt jetzt nicht. Herr, ich glaube, du täuschst dich. Dafür ist doch viel besser der Martin geeignet. Der hat eine Gabe, der kann auf jeden und alles zugehen. Na, da bin ich nicht der Richtige für. Petrus. Eigentlich könnte da Gunnar stehen. Vielleicht auch dein Name. Nicht, dass wir so Felsen sind. Nicht, dass wir so heldenhaft sind. Wir rümpfen immer über ihn die Nase so ein bisschen und sagen, ja, Hitzkopf. Aber ich glaube, kein bisschen anders wie wir. Gott möchte sich Menschen offenbaren. Und er tut das. Er tut das recht universell als Schöpfer und wird immer persönlicher. Er geht sogar Menschen nach, versöhnt sie mit dem Herrn Jesus, macht sie zu seinen Kindern. Und wenn sie seine Kinder sind, geht er ihnen nach und möchte sie verändern in sein Bild. Dazu offenbart er sich dir und mir in seinem Wort, in der stillen Zeit, durch Geschwister, durch Begebenheiten. Aber ich denke auch durch seinen Geist, der unsere Herzen lenkt und leitet. Und es ist gut, dass er immer mal wieder so ein Tuch vom Himmel herablässt, um dir und mir zu zeigen, wie weit sind wir denn schon? Inwieweit stimmt es denn, dass er mein Herr ist? Lieder davon singen ist recht einfach, wenn man singen kann. Wenn man singen kann, kann man recht leicht Lieder singen. Er ist der Herr und Majestät und Anbetungslieder, die seine Größe und seine Allmacht beschreiben, seinen Herrschaftsanspruch. Aber wenn so Gedanken kommen, die so gar nicht in dein und mein Denken hineinpassen, wo es unbequem wird. Ich brauche dieses Beispiel halt von den Kalendern jetzt, weil das steht vor uns. Und in deinem Herzen weckt Gott den Gedanken und sagt, geh doch mal zu deinem Nachbarn. Klingel. Packst ein Plätzchen mit ein und überreichst den Kalender. Herr, blöder Gedanke. Passt überhaupt nicht. Und dann steht so ein alter Sack aus der Schule Gottes da und fällt mit Pauken und Trompeten durch die Prüfung. Kein bisschen darf Gott in unser Leben hineinwirken, oder? Leider ist es manchmal so. Ich habe mich dabei entdeckt. Ich habe mich geschämt. Ich habe den Vortrag, ich glaube, diese Woche mir dreimal angehört. Und ich hoffe, dass der Jesus dahin kommt, uns so zu verändern. Und das ist mein Gebet für mich persönlich. Ihr müsst es für euch selber auch beten. Dass wir einfach begreifen, was es heißt, wenn er Herr ist. Wenn er Dinge sagen darf, die mir nicht passen. Ich wünsche uns allen, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit uns. Er kommt garantiert zu seinem Ziel. Aber dass wir nicht unnötige Umwege gehen müssen, wenn er uns verändern will. Schauen wir ihn an. Werden wir verwandelt in sein Bild. Und dann warten wir gespannt auf das nächste Tuch, wo er in unser Leben hineinreden will. Und ich hoffe, dass wir vielleicht nur zweimal Nein sagen und dann nur einmal und irgendwann dahin kommen, Ja zu sagen. Nach dieser Begebenheit klopft es an der Tür und da stehen die Leute von Cornelius da. Und Petrus, der gerade durch eine Prüfung durchgefallen ist, nach 20 Jahren völlig versagt hat wieder, es besser wusste wie der Herr, wird genommen, durch den Geist geführt und bricht eine Tür auf, die seitdem offen steht und dafür verantwortlich ist, dass wir heute Morgen hier in Grassau die Bibel lesen und wissen, wir sind Kinder Gottes. Er hat das Evangelium zu den Heiden gebracht. Gott hat immer wieder, gerade in der Apostelgeschichte, auf Petrus gewartet. Ausgießung des Geistes, bis Petrus soweit war, die Aufgabe zu tun. Und dann wurde sie getan. Das Evangelium zu den Heiden. Hier wird es getan. Obwohl er versagt hat, ist Gott so gnädig und wirkt trotzdem durch ihn. Das ist etwas, was mir Hoffnung gibt, was mich einen Ausblick gibt, dass er trotzdem zu seinem Ziel kommt. Ihm sei die Ehre. Amen.